Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulisse-Spiele-Studio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Und wir sind hier für euch heute zusammengekommen, um unsere Quinte mit minus eins zu starten, muss man ja sagen. Der Björn ist in diesem Quartett leider nicht dabei gewesen, aber wir wollen euch natürlich trotzdem für die Spiele, die wir vorgestellt haben, eine Quinte bieten. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei habe ich zwei alte Männer. Da habe ich unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus, hallo Chat.
Und dann habe ich noch den alten Mann Jan, ganz ohne Schmid, Wagner.
Einen schönen guten Tag.
Sehr schön. Wir sind zurückgegangen in das Jahr 1983 in diesem Quartett, beziehungsweise vielleicht auch 82. So ganz genau sind wir uns da nicht in allen Belangen sicher. Irgendwo so zwischen 82 und 83. Six-Seven. Sehr schön. 82 und 83 und sind da in sehr spannende Rollenspiele für euch reingegangen. Wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen haben solltet, kann ich euch nur raten, schaut ihr euch erst an, schaut euch dann diese Quinte an, dann werdet ihr sehr viel mehr davon haben. Was hast du denn so vorgestellt, lieber Jan?
Ich habe Droids, nicht Druids, vorgestellt. Und das sind in der Tat nicht die Druiden, die ihr sucht. Aber es ist tatsächlich ein Regelwerk, das mir hilft, Droiden aus Einzelteilen zusammenzustecken und mit denen dann durch eine postapokalyptische Welt, in der die Droiden erst die Menschen und dann sich gegenseitig alle kaputt gemacht haben, zu fahren, um mich weiterer Teile zu bemächtigen, die ich dann benutze. Der Höhepunkt des Spielsamples war, als wir alle zusammen in einem Militärlager eine Lampe aus der Fassung schrauben durften.
Punkt. So, okay. Lieber Jan, was hast du denn so vor?
Ah, das berühmte TCT. To Challenge Tomorrow.
Das nur aussieht wie ein Science-Fiction-Rollenspiel.
Von dem Markus glaubt, das wäre ein Science-Fiction-Rollenspiel, was aber tatsächlich gar nicht stimmt.
Nein.
Es ist nämlich ein Universalsystem für irgendeine Zeit innerhalb
solange sie im 14. Jahrhundert
Welt. Ab dem 14. Jahrhundert bis 3500 nach der Vorstellung des Autors, was er glaubt, was da so ist. Und Regeln dafür, in diesen Zeiten einen Charakter zu spielen.
Okay, das heißt, wir haben ein Science-Fiction-Apokalypse-Rollenspiel oder sowas ähnliches.
Also ja.
Irgendwie Science-Fiction. Ein eigentlich Histo-Rollenspiel primär. Das geht
mit
ja vor allem
um Zukunft. Ja, es geht, also yeah. Der zwei Drittel der Zeitalter, um die es geht, sind Science-Fiction-Zeitalter, aus seiner Sicht gesehen.
Ja, aus seiner
weil
Sicht.
Weil die ja 2000
sein,
als Science-Fiction
sein
ist.
Sein Regelschwerpunkt liegt eher 50-50 ja. Oder eher ein bisschen historisch. Aber wichtig, unsere Welt oder irgendeine fiktive Welt in der Zukunft und Menschen. Also yeah. Er sagt, ja, es gibt irgendwelche Aliens und so, kann es schon geben, aber letztendlich...
Für die Simulation von denen sind wir nicht zuständig.
Aber dann trotzdem genau. Histo im Sinne von, selbst das ist eine historische Weiterführung von da, wo
ja.
Wir sind.
Ja.
Das ist keine,
ja.
Ist kein Star Wars oder irgendwie sowas, wo
nee.
Das alles kein,
nee. Nee.
Wo das egal ist. Ja, ich habe noch Lands of Adventure vorgestellt, ein Fantasy-Rollenspiel, wobei man da auch sagen muss, eigentlich nicht wirklich, eigentlich ist es auch eher ein mystisches Histo-Rollenspiel.
Ja.
Im Grunde genommen. Also das heißt, wir haben hier zwar sehr, sehr dichte und kompakte, sehr kleinteilige Regeln für alle möglichen Dinge und alle möglichen Detailsituationen, aber das Interessante daran sind vor allen Dingen die Kulturpakete, die da mit drin sind, wo wir dann das mystische Griechenland oder eben mittelalterliches England spielen können. Ich glaube, da in der Richtung kann das Ding durchaus sehr, sehr scheinen. Also das muss man schon klar sagen. Jo, jetzt haben wir uns all diese Sachen angesehen. Fangen wir mal wieder bei dir an, lieber Jan. Welches von denen würdest du tatsächlich spielen wollen?
Das sind die Droiden, die ich suche.
Ja.
Das ist tatsächlich von denen das Spielbarste, würde ich sagen. Weil das kann man relativ schnell spielen. Es kann ich mir eine Weile lang auch lustig vorstellen, wenn man halt das Setting, das hier komplett fehlt, sich ja. Dazu denkt und irgendwie eben, keine Ahnung, Wall-E mit Kampfrobotern spielt. Dann kann ich mir das tatsächlich ganz nett vorstellen. Es braucht halt das alles, all die Seiten, die es hier nicht hat, Für Kontext, die braucht es halt noch dazu, aber das denkt sich ja 1982 oder 83 der geneigte Spielleiter oder in dem Fall hier noch der Referee aus. Daher, Referee. Das finde ich tatsächlich okay. Die beiden anderen, Trivial and Sorcery, kenne ich schon.
Das ist Lands of Adventure,
nicht Trivial. Ja, Lands of Trivial and Sorcery, kenne ich schon. Das ist halt sehr ähnlich und tut, außer dass es ein schöneres Cover hat, nicht so richtig viel mehr besser, glaube ich. Also es ist vielleicht... Ja, das Trivial and Sorcery ist halt noch mehr D&D und das ist weniger D&D, aber die Grundprinzipien sind sehr ähnlich. Und das hat das additive Design, dem ich nicht fröne gerne. Und das hier ist von seinen Szenarien her cool. Ich glaube, ich würde nur nicht das Regelsystem dafür benutzen wollen. Dann ist es aber ein historisches... Also ich finde es interessant, da kommen wir sicher nochmal zu, welche Settings der sich ausdenkt, welche Tätigkeiten er sich ausdenkt für Abenteuererleben. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Ich möchte nur, wie gesagt, das Regelsystem nicht spielen.
Bei dir, lieber Jan?
Tatsächlich genauso. Also, ich könnte mir Droids tatsächlich als ein lustiges, eher brettspieliges, lass uns mal irgendwie gucken, ob wir irgendwo eine neue Kaffeemaschine kriegen.
Ja.
Als Roboter. Das ist eine wichtige Geschichte auch. Ne? Ja, ja. Weil wenn du als Roboter der Kaffee ausgeht, hast du auch verloren. Wenn du
keinen Saft mehr hast, ist vorbei.
Shit.
Ja. Aber das wäre auch was, wo ich sagen würde, das könnte ich mir vorstellen zu spielen. Hier die Szenarien als Steinbruch nutzen, ja. Aber das System...
Also jetzt bei To Challenge Tomorrow.
To Challenge Tomorrow ist vom System her jetzt nichts wirklich Gutes. Also, es funktioniert, aber man muss das nicht.
Ja. Ich kann dir keine Kaffeemaschine anbieten, aber wie wäre es mit einem Staubsauger oder einem Mixer?
Ja.
Okay.
Dann eher den Mixer.
Dann den Mixer, alles klar. Ja. Das sind tatsächlich, der ist gut, der kostet nur einen Ballpoint und hat null Power Consumption, den kostet einfach dazu.
Was?
Ja. Cool.
Hast halt einen Mixer. Ich meine, für was auch immer, aber du besitzt einen Mixer.
Als Waffe?
Ja, da kann der andere seine Metallklaue reinstecken.
Ja.
Alter.
Und das. Zack ist die ab.
Okay, ich sehe schon, Jan, du bist voll game. Du bist voll game.
Ja, so Druiden. Druiden, Entschuldigung.
So ein paar Druiden, ja, wenn die ihre Hände da reinstecken. Ja. Sehr schön. Also, ich befürchte, bei mir wird was sehr Ähnliches rauskommen. Ich finde es in dieser Quinte tatsächlich wenig überraschend, aber ich finde es total überraschend, wie Sachen eben hier tatsächlich sich wieder innerhalb dieses Bildes, also innerhalb unseres Baumes positionieren.
Ja.
Dabei. Bei dem Droids finde ich es halt total spannend, dass ich mir wirklich gut vorstellen kann, du kannst da mit wenig Aufwand, kannst du aus dieser Idee und der ganzen grundlegenden Sache, kannst du was wirklich Lustiges machen.
Ja. Ja.
Ich hatte das ja in der Folge schon gesagt, mit dem ich fände die Idee total cool, sich hinzusetzen und zu sagen, so hier, es gibt ein paar Karten, kannst du mit Charaktere bauen, hast da irgendwie eine Art von Abenteuer, machst dann nochmal irgendwas mit mehr Story, also keine Ahnung, Roborally-mäßig das Rennen und machst dafür Elemente und da, vielleicht kannst du sogar Roborally direkt mit einbauen oder sowas.
Du hast doch da die Situation schon beschrieben, statt irgendwie auf ein Militärgelände, wo man eine Lampe finden kann, halt in eine dieser ehemaligen Produktionsfabriken für Androiden reinzugehen und mal nach Ersatzteilen schauen. Ja. Da kannst du Roborally spielen als Rollenspielvariante. Super cool.
Also ich muss ja sagen, ich bin so fasziniert von der ganzen Sache, dass ich leider mich echt jetzt gerade ein bisschen an den Tisch ketten muss, damit ich hier bleibe und nicht gerade mal schnell losziehe. Einfach nochmal schnell was zu schreiben, weil daraus könntest du wirklich was Flottes, Schnelles, Lustiges eben tatsächlich machen, was für einen coolen Abend eben herhält.
Was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass, also hättest du mir das vorher gesagt, diese Aufzählung hier gegeben und geschrieben, was das jeweils ungefähr ist, hätte ich nicht gedacht, dass das hier unser Favorit wird. Und als ich gelesen habe, dachte ich auch so, ja, es ist ja ganz nett, aber es ist halt ein bisschen dünne. Wie viel Charme das sozusagen mental bei uns allen entwickelt, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, wohingegen bei denen wir stark mit der Ermüdung und Ermattung kämpfen mussten, finde ich schon interessant. Und es ist auch, obwohl es na gut, okay, also finanziell erfolgreich war das hier bestimmt auch nicht
Nein.
Aber es, also.
Ich glaube, keines war.
Keines von denen ist finanziell erfolgreich, aber es ist zumindest von der Verbreitung her, sagen wir mal, ist der To Challenge Tomorrow der berühmtere Mensch in der Szene.
Ja.
Ja. Weil die kennt keiner. Also die gibt es einfach, die sind da gewesen in Texas, haben ihr Spiel gemacht und sind wieder verschwunden. Das hier ist immerhin von Fantasy Games Unlimited rausgekommen.
Und von Lee Gold.
Also, ja, und von Lee Gold. Also das sind beides große oder mittelgroße Szenenamen, zumindest Szeneberühmtheiten. Die kennt keine Sau. Und die haben das modernste Rollenspiel gemacht von diesen dreien. Interessanterweise eben ohne diesen ganzen Welterkläranspruch. Und das ist was, wie gesagt, in der Aufmachung ein bisschen anders und ein bisschen weniger trocken. Das System ist heute fast noch belastbar nutzbar, weil es so schlank ist, dass es eigentlich schon fast wieder heutzutage modern geben könnte. Diese beiden Systeme würde heute niemand mehr machen.
Aber ausgeschlossen. Nein. Ist völlig ausgeschlossen. Bin ich komplett bei dir. Was ich halt auch interessant finde dabei, ist, dass man merkt, dass die einfach keinen Kontakt hatten mit dieser zentralen, also mit dieser Meinungsbild.
Mit dem, was wichtig ist sozusagen.
Also, ja genau, mit dem Alarums und Excursions und so weiter. Also ich finde das total spannend, weil wir uns immer dann so drüber unterhalten, ja, East Coast, West Coast, also der mittlere Westen und West Coast Rollenspiel und Texas ist auch noch so eine Gruppe und dies und das. Was du aber an dem Ganzen halt auch merkst, ist, dass die, und das ist ja heute auch nicht anders, in einem hohen Maße offensichtlich auch an Inzest gelitten haben.
Ja.
Also im Sinne von, die haben sich gegenseitig ihre Ideen um die Ohren gehauen und haben sich irgendwann immer weiter selbst davon überzeugt, dass das der Weg ist und kamen dann irgendwo halt raus, wo ihnen halt von den anderen Leuten, die noch irgendwo waren, halt einfach auch keiner mehr folgen konnte.
Ja.
Und das merkst du halt insbesondere bei dem, bei der Fokussierung auf die, die Regelelemente.
Ja.
Weil sowohl To Challenge Tomorrow als auch Lands of Adventure hat ja nochmal auch coole andere Ideen. Also bei Lands of Adventure die Kulturpakete, mit denen du tatsächlich auch was also in eine andere Richtung gehst.
Magie geht und die Göttersachen und so sind ja auch
erstmal interessante Ideen, aber jetzt also gerade was nicht Regelelemente angeht, ist das tatsächlich durchaus eben spannend im Sinne von Quellenmaterial.
Ja.
Und bei To Challenge Tomorrow die Settings und beziehungsweise die Abenteuer.
Ja.
Aber beide von diesen Sachen hätten, glaube ich, durchaus für sich genommen interessant der ganzen Szene und der Branche was geben können, hätten auch durchaus, glaube ich, wirtschaftlich erfolgreich sein können, aber nicht mit den jeweiligen Regelsystemen.
Und das finde ich ein spannendes. Also erstens mal, das ist so ein bisschen, die sind beide im Club der alten Männer und Frauen, in dem Fall sozusagen, die eben in so einer Publikation wie Alarms and Excursions seit 43 Ausgaben sich gegenseitig Leserbriefe schreiben und sich immer tiefer in ihre Löcher bohren. Also weil die halt immer so, aber wenn die Regel so ist, das ist ja gar nicht realistisch, bei einer Zweihandwaffe müsste ja Folgendes passieren und die treiben sich sozusagen immer weiter, weil sie praktisch sich immer über Kritik von, ich weiß es aber besser und das kann so gar nicht sein. Also
es wird halt immer mehr Elfenbeinturm.
Genau.
Also das heißt, du hast immer weniger Leute, die dir auf dem Weg folgen können.
Genau.
Und das ist halt, glaube ich, das finde ich halt einfach eigentlich eine der spannendsten Erkenntnisse.
Ja, also die schrauben sich da so ein bisschen in ihre eigene Ecke rein und gleichzeitig aber sind beide von den Sachen, also Lands of Adventure und auch von dem, was wollen sie mit Rollenspiel erreichen und was ist für sie Rollenspiel, total weit. Also weil das sind ja extrem moderne Sachen zu sagen, hey, ich spiele im Anarchistenkonflikt, also die Anarchisten haben den König von Italien umgebracht irgendwie, wir spielen in Lugano und müssen Amerikaner irgendwie rausbringen. Das ist ja also meilenweit von Dungeon da hinten entfernt. So, ja. Also, und das Quellenband hier, aber auch so die Idee mit dem, hey, wie geht eigentlich wie geht eigentlich Kleriker sozusagen versus Magiesachen und es muss eigentlich frei sein. Also von dem, die Diskrepanz zwischen dem, wie sie versuchen es zu lösen mit ihren Regeln und wo sie hinwollen von dem modernen Rollenspiel-Aspekt, den sie eigentlich repräsentieren damit, die ist halt frappierend. Also hier ist das sozusagen andersrum, die Ambitionen sind hier unsichtbar, weil weiß man nicht genau, die haben aber ein modernes System gebaut, weil sie sich mit dem ganzen Weltkram nicht belasten mussten und die haben beide ein für ihre Ziele aus meiner Sicht weitestgehend unbrauchbares System gebaut, das eigentlich gegen das arbeitet, was sie erreichen wollen in ihren Inhalten und das finde ich total spannend.
Das liegt wahrscheinlich an diesem Elfenbeinturm, in dem es immer darum geht, du musst die Regeln verbessern.
Ja.
Und alle Versuche, von den Regeln wegzukommen und zu sagen, lass uns doch einfach mal neu denken, lass uns doch einfach mal versuchen, die Ziele, die wir erreichen wollen, die ja echt moderne Rollenspielziele waren, wohl offensichtlich, einfach mal anders zu erreichen.
Ja.
Und nicht dadurch, dass wir althergebrachte Regelwerke noch weiter vergrößern.
Ja, es ist halt wirklich eine völlige Überzüchtung in einer gewissen Weise im System. Ne? Und ich fand es schön, wie du es gerade gesagt hast, mit dem, wenn die nicht so darauf geachtet hätten, so primär den Fokus gesetzt hätten, wären viele von den Elementen viel, viel, viel interessanter, viel, viel besser gewesen. Und offensichtlich konnten sie sich aber aus diesem Klammergriff, in dem sie sich selbst befunden haben, schon gar nicht mehr lösen. Wir sind jetzt aber im Jahre 82, 83, also diese Sachen sind beide aus dem Jahr 83. Ja. Das sind keine 10 Jahre. Das heißt, die haben sich innerhalb dieser kurzen Zeit, was wirklich eine kurze Zeit ist, haben die sich so dermaßen da reingebohrt, dass die halt im Endeffekt schon faktisch den, also bis auf eine ganz harte Gruppe von Leuten, die den Weg noch mitgehen konnte, konnte der Rest einfach damit nichts mehr anfangen. Also der normalen Spielerschaft. Und da hast du jetzt natürlich auch dann nochmal die Tatsache, dass wir jetzt ja mitten in dem Zeitpunkt sind, wo eben die Rollenspielszene sich einmal komplett neu erfindet. Also wo das einfach bricht. Jetzt kommen eine ganze Menge neue Spieler mit dazu. Jetzt kommen jüngere Spieler mit dazu. Jetzt kommen statt in erster Linie Leute vom College oder der Universität kommen jetzt eben auch Kids von der Highschool, die das ganze Spiel spielen. Und damit wird das Ganze ja dann überhaupt erst richtig, richtig groß.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was man hier vor allen Dingen dabei merkt, ist, dass denen eine Sache völlig abhanden gekommen ist. Und das finde ich so faszinierend, nämlich der Spaß.
Mhm.
Sondern es geht nur noch darum, es richtig zu machen. Und was immer richtig heißt, und das ist hier klar definiert bei ihnen, als die Regeln müssen die Weltformel darstellen und im Gegensatz dazu, bei Troids ist es halt einfach so, die hatten nur den Spaß im Fokus.
Ja, genau.
Der Rest ist erstmal sekundär dafür.
Genau. Und wir wollen irgendwie ein Spiel spielen. Wie kann das aus? Also wie finden wir Regeln für das, was das Spiel, das wir spielen wollen, sozusagen darstellt? So. Und die sind ja von der anderen Richtung gekommen. Wir wollen irgendein Spiel spielen und wir brauchen Regeln. Die Regeln müssen möglichst perfekt sein. Danach kommt das Spiel.
Aber die haben halt einen Übergang nicht geschaffen.
Nee, nee.
Die sind, also mir kommt es ein bisschen so vor, so, die haben, also wir haben alle im Rollenspielbereich mit Alchemie angefangen.
Ja.
So. Und die verbessern und perfektionieren die Alchemie inzwischen auf einem Niveau mit, aber wenn wir 3 Krümel davon, hier und dann nur so einen Hauch und das und diesen jenes, aber die schaffen es nie, den Schritt bis zur Chemie zu machen.
Ja. Ja.
Und das finde ich halt einfach völlig faszinierend. Und das Problem haben die lustigerweise eben nicht. Weil die einfach da auch nochmal wiederum aus einer anderen Ecke kommen. Und das, was du schon mal, was wir ja auch gesagt haben, ist es eher so Battletech. Also auch der Ansatz zu sagen, es ist eher Brettspiele, wo Brettspiel auch dann gleichzeitig, also normales Brettspiel, nicht Kose,
sondern
normales Brettspiel, eher für leichteres Spiel steht in dieser Zeit,
als
für Rollenspiel, was halt immer komplexer wurde und weil halt aus der Kose. Aus dem Kose im Erwachsenen. Und da bei dem Troids merkst du halt sehr deutlich, dass da halt eine ganz andere.
Die waren davon unbelastet.
Die waren davon unbelastet. Ja, unbelastet trifft es wahrscheinlich ziemlich
genau. Ja.
Also wirklich völligst faszinierend. Also die Beschreibung der Abenteuer und so weiter und so fort, die du da gegeben hast bei To Challenge Tomorrow, klingt alles super interessant, kann man bestimmt was draus machen. Aber wenn du mir sagen würdest, ey, ich lass das mal spielen, du hier, ich gebe dir mal das Heft mit, baust dir den Charakter, dann hätte ich, glaube ich, an dem Tag eine Krippe, egal was du spielen willst. Also das ist das ist halt echt schade drum.
Ja.
Aber gleichzeitig tun die das mit so einer hohen Selbstsicherheit in der Sache. Also beide, merkst du ja sehr deutlich und die, bei Lands of Adventure ja auch im Vorwort nochmal, dann dabei dieses erklärte Ziel, die sind auf einer Queste.
Ja gut, aber ich gehe davon aus, dass die natürlich in einer entsprechenden Gruppe unterwegs waren und die war wahrscheinlich gar nicht so klein, da reden wir von 15, 20, 30 Leuten, ihre Bubble quasi, die sie da auch befeuert hat und gesagt hat, ja genau, das ist, und jetzt müssen wir es noch genauer machen.
Ja, aber ich mein,
weil die haben ja alle auch...
Die war sogar noch größer, wenn du jetzt dieses Heft des Allurums und Excursions ist ja... da sind die alle mit dran beteiligt.
Klar.
Beide. Und der Hargrave noch mit dazu und was weiß ich was. Und hier drin steht ja extra, wenn du mir 600 Stück schickst, verteile ich die. Das heißt, das Ding hatte eine Grundverteilung von, ich schätze mal, vielleicht 500 maximal.
Ja.
Von Leuten, die sich das wirklich geholt haben. Und da war ja am Ende des Tages wahrscheinlich auch jeder Rollenspieldesigner irgendwie dann
schon mit 500 hast du halt Anfang der 80er, hast du halt das Zehnfache der Szene der Leute, die was schreiben. Also die hast du dann fast schon alle da. Und ich meine, klar, das sind natürlich nicht alle, sind auch viele. Also ich habe jetzt in den 4 Ausgaben, die du hattest, kommen halt auch immer wieder die gleichen Leute vor. Also es ist absolute Suppe, in der die selber schwimmen und sich gegenseitig kommentieren auf ihre Kommentare. Wahrscheinlich sind es irgendwie
genau 20, 30 Aktive. Ein Haufen Leute lesen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, vielleicht waren es auch am Ende nur 400. Aber was du trotz all dem merkst, ist, wie viel weniger das sind, als sich Spiele verkaufen.
Ja, total.
Da reden wir von 10.000, von 100.000.
Ja. Ich meine aber jetzt tatsächlich, bei beiden sind ja eine Angabe, dank an unsere Spielrunden.
Ja.
Das heißt, wenn da nicht alle erwähnt sind, mit denen sie so üblichen Kontakt haben, ist es aber ja trotzdem der Kreis, der ihnen sagt, ja, mach das weiter. Mhm. Und ich glaube, dass der Kreis halt ein sehr spezieller war, in beiden Fällen.
Aber das ist noch eine Generationensache. Also es ist wirklich, wie du sagst, das bricht um. Das bricht um sowohl von der Kundschaft her, die sich ändert, und TSA, die sozusagen es schaffen, auf diese neue Kundschaft ja auch zu reagieren zu dem Zeitpunkt. Und dann eben den ganzen neuen Leuten, die kommen. Wo wir eben...
Auf den Kreativen.
Also wo wir auch sehen, okay, jetzt sind es Leute, die eine inhaltliche Ambition haben und dann die Regeln dafür finden, statt ich muss erst die Weltformel bauen und dann kann ich das Spiel endlich spielen, das ich eigentlich spielen will.
Ja, und also, warum passt meine Welt nicht zu dem tollen System, was ich habe?
Genau, so.
Muss die Welt falsch sein.
Ja, dann muss die Welt falsch sein, dann muss die angepasst werden. Also wo auch, und ich meine, das, also jetzt im Nachhinein kann ich da irgendwie drüber reden, aber natürlich war das bei mir, als ich gespielt habe Anfang der 80er, war halt klar, dass Trivial and Sorcery besser ist als D&D. Weil es einfach mehr Regeln hatte, die genauer waren und weil sowas wie Fatigue dabei war und so weiter und so weiter und so fort. So. Und wenn was komplizierter als Trivial and Sorcery war, also dann haben wir Hahnmaster gespielt und dann war das halt besser als Trivial and Sorcery, weil es halt besser simulierte Regeln hatte.
Ja.
Also niemand von uns hat gesagt, dieses Spiel hat die bessere Hintergrundwelt oder die schöneren Szenarien, weil es ging nur, die Entscheidung war nur das. Und bei mir ist es erst mit Doomfest aufgehört, die ja nun auch durchaus ein komplexes Regelsystem haben, aber zumindest eins, was halbwegs systematisch ist, wo ich mich anfange, für die Welt zu interessieren und zu sagen, ah, okay, ich will eigentlich die Welt spielen und das ist das Regelsystem dazu, alles klar. Aber so lange war das genau die gleiche Diskussion.
Ja, das ist das, was von hier aus gesehen noch mal eine Dekade dauert.
Ja.
Weil dann sind wir im Bereich halt von World of Darkness und so weiter und so fort, wo plötzlich das halt das sogar der primäre Fokus wird im Ganzen.
Ja.
Aber du merkst halt schon, dass wir jetzt hier wirklich, also diese zwei Sachen, die Challenge Tomorrow und Lands of Adventure, sind halt das Ende dieser Entwicklung.
Aber das ist ja wirklich dabei. Hey, lass uns ein Flugzeug bauen und das Einzige, was wir haben, sind Steine.
Ja.
Das ist halt wirklich so, das ist so, wir haben immer alles mit Stein gebaut, also bauen wir unsere Flugzeuge auch mit Stein.
Ja, genau. Muss ja irgendwie gehen.
Genau, müssen wir halt kleinere Steine noch besser aufeinander schichten, dann wird es
genau, schon müssen wir die noch genauer und dann werden die noch genauer polieren und so weiter, dann wird das schon, dann ist der Luftwiderstand nämlich geringer.
Genau.
Also, und das ist so, das ist das Niveau, auf dem sich das Ganze so ein bisschen bewegt.
Ja, stimmt.
Und es ist halt, aber ich verstehe jetzt auch deutlich besser, muss ich sagen, warum zum Beispiel auch FGU sich von diesem Inkubator, der so viele vorgebracht hat, im Endeffekt dann irgendwann selbst überlebt hatte, weil die einfach, die Spiele von denen waren mal, am frühen Anfang waren die wirklich durchaus mit interessant, schöpfernd, neu, anders, also einfach wegweisend.
Ja.
Ja, also selbst bei so ganz frühen Sachen wie Flash Gordon and the Warriors of Mungo.
Ja.
War das durchaus noch was, wo man sagen musste, so von wegen, okay, das geht einfach mal in eine andere Richtung, was Neues ausprobiert und hin und her. Aber die haben sich von da nie wieder weiterentwickelt.
Genau, die sind immer noch da geblieben, wo sie Ende der 70er waren.
Das hier hätte so in der Weise genauso gut auch, wie gesagt, 5 Jahre früher bei FGO rauskommen können. Hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht.
Absolut.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sowas wie zum Beispiel Flash and Plates eben so anders ist, weil es eben sehr unbelastet davon daher gekommen ist und platt gesagt mehr oder weniger nur aus Versehen eben dann da auch untergekommen ist. Ich glaube, Scott Bizarre, also der Inhaber von Fantasy Games Unlimited, war auch selbst zu tief drin in diesen Sachen. Der steckte da mit drin.
Ja.
Das war natürlich für den ein Riesending. Hey, hier, wir bringen das nächste Lee Gold raus und so weiter. Hier, Lee Gold. Aber das ist dann halt so, da sind wir wieder bei der Sache mit dem, du publizierst halt die Band, die andere Musiker hören, aber die ansonsten da draußen am Markt halt niemals eine Chartplatzierung kriegen werden. Und davon kannst du halt am Ende des Tages dann kein Plattenlabel finanzieren, beziehungsweise in dem Fall keinen Verlag.
Ja, das stimmt.
Also das ist schon wirklich, wirklich spannend. Und wie sich dieses To Challenge Tomorrow oder Ysgard oder sonst was da irgendwie halten konnte mit der Optik, ist mir halt immer noch ein absolutes Rätsel.
Nee, der hat an anderer Stelle sein Geld generiert und seine Freizeit damit verbracht, auf irgendwelche Cons zu fahren und das Ding zu verkaufen.
Ja, aber ich würde mich mal wirklich interessieren, wie wirklich wirtschaftlich tragbar war das am Ende? Mhm. War das ein reines Hobbyprojekt und der hat im Endeffekt war froh, wenn er seine Kosten wieder drin hatte oder sonst was? Wie wäre das gewesen? Wie wäre das gewesen, wenn er seine Arbeitszeit abgerechnet hätte im Ganzen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß nicht. Aber ich meine, also die ersten Midgard-Sachen sahen jetzt auch nicht irgendwie so gülden aus. Ja, schon besser als das hier, klar.
Ich wollte gerade sagen, und das ist
immer gedruckt.
Ja, aber das ist halt auch so spannend, dass wir das in Deutschland ja mit, hatten wir schon drüber gesprochen während der Folge, die für Lands of Adventure. Du hast halt schon eine sehr starke, du fühlst die verwandtschaftliche Beziehung zu Magira und Midgard.
Ja, ja, ja.
Die aber auch interessanterweise aus was Ähnlichem wie dem Alarums heraus entstanden sind, nämlich aus den Drachenbriefe damals. Ja, also beim Follow und so weiter. Also beim Verein, für die von euch, die das nicht wissen, aus denen das dann heraus entstanden ist, wo das ja auch ähnlich gelaufen ist.
Und zwar auch mit einer ähnlichen Dynamik, nämlich mit diesem Peer-Pressure-Ding also wo sozusagen sich das gegenseitige Standard-Besser-Gewisse dazu führt, dass man halt sich auch immer weiter in diese ist das realistisch Frage oder wie macht, also da ist halt viel auch wirklich von dem getrieben, wie wir aber auch damals gespielt haben, so, das kann gar nicht sein, warum hat diese Waffe mehr Schaden als diese Waffe, das ist doch Quatsch, weil in echt doch anders.
Also weil ich war ja selbst mal Waffe und
genau. Ja, früher, haben wir mitgemacht und ich habe mal so ein Pilum geworfen und dann kann ich dir jetzt,
weißt du, und überhaupt. Und das ist ja das Lustige daran, dass das ist auch der Grund, warum wir überhaupt Midgard und Magira eben tatsächlich damals getrennt, weil die sich genau über sowas eben getrennt haben. Also, das heißt, wir hatten dasselbe auch in Deutschland in der Entwicklung. Allerdings im Grunde genommen alles ein bisschen später.
Ein paar Jahre später. Ein paar weniger.
Aber der eine Unterschied, und ich glaube, das ist das, was in Deutschland immer den Hauptunterschied dabei gemacht hat, war die Geschichte, dass wir trotz allem einen höheren narrativen Fokus dabei beibehalten haben, weil das eben durch Follow, das ewige Spiel und das Ganze, was da drin steckt, einfach halt mehr erzählerisch war. Und die Regeln halt bei aller Diskussion, die man darüber geführt hat, halt trotzdem immer nur eine, also es war immer nur zweite Geige.
Ja, es war immer nur eine Krücke, um...
Genau, ja.
Wir haben die Welt, wir haben das, was wir spielen wollen. Mhm. Es geht nur darum, benutzt du die schwarze oder die grüne Krücke.
Ja, ja. So, ja. Die eine ist aber viel besser, weil die ist ja schwarz, oder die andere ist viel besser, weil die ist halt grün. Ne? Aber
da gab es dann wilde Diskussionen.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja.
Man war sich zumindest über die Welt einig. Die ist
ja grün, also das geht ja gar nicht. Ja. Also das finde ich echt faszinierend, muss ich sagen. Und das hat man hier dran, glaube ich, nochmal echt deutlich gemacht. Deswegen fand ich es auch spannend in der Zusammenstellung, weil die so unfassbar gegensätzlich
sind. Ja, total. Total. Aber wie gesagt, die haben halt das Problem. Die Jungs hier hatten den Ballast nicht. Die haben zwar auch irgendwelche anderen Spiele gespielt und wie gesagt, wir vermuten mal Traveller, weil einfach nur mal so dahingesagt. Die haben das halt gespielt. Und
deren Fokus war definitiv Spaß.
Genau, die wussten nicht, dass es diese Bände voll Schreibmaschinenblätter, die sich gegenseitig fertig machen, gibt, die man eigentlich gelesen haben muss, damit man mitreden darf. Die wussten das nicht und deswegen konnten sie einfach sowas machen.
Es hat so ein bisschen, ihr kennt ja alle diesen Spruch mit dem, alle sagten immer, das kann man nicht, das darf man nicht. Und dann kam einer, der wusste es nicht und der hat es dann einfach gemacht.
Ja, ja, genau.
Und so ein bisschen fühlt sich das auch an, ne? Also,
ja.
Der hat es dann einfach gemacht. Echt spannend, total faszinierend. Also, muss noch mal sagen, mein Gesamtbild von Entwicklung des Rollenspiels, seitdem wir das machen mit diesen Jahresfolgen, finde ich, wird das noch mal in einer Art und Weise klarer.
Ja.
Die hätte ich so nicht für möglich gehalten. Aber einfach die Menge an Entwicklungen, die halt zwischen 74 und jetzt schon 83 ist, ist halt
absolut. Ja, in Wahrheit wahrscheinlich sowas wie 78, 83, das sind weit 4-5 Jahre, in denen das so krass irgendwie sich umwandelt, sich erst total verdichtet auf so geht Rollenspiel, das ist ja der erste Schritt, den wir haben, vorher noch so, es kann alles mögliche sein, und dann halt schon sehr schnell auf irgendwie, hey, Rollenspiel ist, wenn die Welt noch größer, ach nee, lass mal. So. Und das ist wirklich abgefahren und für mich nochmal abgefahren, weil ich ja in der Zeit angefangen habe mit Rollenspiel und also meine Jugend bestand natürlich aus viel, viel weniger Rollenspielen, als wir hier sehen, klar, sozusagen, aber eben aus lauter Einzelteilen davon. Also weil eben wir bei den Amis gespielt haben und deswegen irgendwie Military und so, Traveler gespielt, Cthulhu, RuneQuest, D&D und lauter auch obstruse in die Sachen Hahn und so weiter. Und dann jetzt plötzlich diese Verbindungsdienste sehen und sehen, das waren nicht, also welche Menge von Sachen es gab, mhm, und wie die wirklich so in diesen Wogen mitgegangen sind, finde ich total faszinierend, weil das halt tatsächlich, da merkst du, das war ein Zeitgeist. Und je nachdem, wir haben immer dieses, sie haben es 79 geschrieben und 82 rausgebracht und so, also kann man
ja, muss man teilweise ein bisschen verorten.
Ja, halt, muss man halt verorten. Aber das sind wirklich, das sind fünf Jahre, in denen Rollenspiel so fundamental sich gefunden, erweitert, verändert hat und dann in den Umbruch reingelaufen ist, das finde ich total abgefahren.
Ein bisschen wie die Chip-Entwicklung. Also wenn du plötzlich jedes Jahr hast du komplett exponentielles Wachstum drin. Ja. Und so ein bisschen fühlt sich das hier tatsächlich auch an. Und da merkst du plötzlich, dass Dinge, wie gesagt, teilweise sind die einfach nur 2 Jahre zu spät gekommen.
Ja.
Und nicht, dass man sagen muss, von wegen, ja, ist einfach halt schlecht. Nee, ist einfach.
Ja, und gleichzeitig halt wirklich geile Ideen, die heute noch modern sind. Also die heute noch modern wären, wenn sie sozusagen ein bisschen anders aufgemacht werden. Ja, aber
auch teilweise nur daran gestorben sind, dass sie mit dem falschen Regelsystem, genau, mit den falschen anderen Dingen zusammen in der Box kamen und dann hat es niemand mit dem Arsch angeguckt.
Ja.
Völlig abgefahren. Cool. Also, ich danke euch. Danke an euch. Wenn ihr übrigens Kommentare dazu habt, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns die auch reinschreibt. Ihr habt bestimmt auch eigene Gedanken und die würden wir wirklich unglaublich gerne lesen. Allgemein ist natürlich aber auch ein Daumen hoch, ein Abo immer gerne sehen. Wenn ihr sagt, Video super, aber Podcast wäre noch viel geiler, kriegt ihr uns auch auf YouTube Music oder auf Spotify. In diesem Sinne, egal was wir tun, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.